Hallo und herzlich willkommen zu Projekt Chaos, der Filmpodcast. Ich bin der Patrick. Wie immer mit mir dabei ist der Jakob. Servus, Jakob.
Moin. Herzliches Hallo, wie immer mit beschissener Tonqualität. Hi.
Ja, für die Zuhörer, die sich zu Recht darüber aufregen, dass die Tonqualität hier manchmal ein bisschen arg im Keller ist. Wir arbeiten derweil daran, dass wir bald demnächst mal deutlich besseres Equipment haben und dann auf einer besten, wesentlich höheren Qualität endlich mal aufnehmen können.
Ja, also wir sind zuversichtlich, dass sich das in den nächsten Wochen massiv verbessern wird.
Ja, massiv. Das, aber ja, der Nostalgie haben wir uns heute gedacht. Nehmen wir heute nochmal mit Toaster hier unseren Podcast auf.
Ja, ich
Und
auf jeden Fall.
Ja, und dem Charme halber lassen wir die Tonqualität heute nochmal richtig beschissen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, trotzdem Qualitätsbesprechungen über Filme abzuliefern. Aber bevor wir das machen und in unser Hauptthema einsteigen, Jakob, ich würde gerne nochmal wissen, was hast du denn zuletzt gesehen, beziehungsweise was ist denn der Film, den du als letztes gesehen hast?
Um beim Podcast-Namen zu bleiben, wollte ich auch kurz anmerken, das passt ja ganz gut einfach auf Projekt Chaos. Von daher, mein letzter Film ist der überragende Film Paprika oder wie er im Deutschen heißt Paprika von Satoshi Kon. Ich glaube aus dem Jahre 2004, wenn ich mich nicht irre. Und ich mag den unheimlich gerne. Also es ist auf jeden Fall, ich nehme vorweg, es ist eine dicke Empfehlung, diesen Film sich mal anzutun. Vor allem auch, wenn man den Film Inception sehr wertschätzt oder mag. Denn es ist vielleicht nicht die Vorlage zu Inception, aber der Film beinhaltet so viele inhaltliche Konstrukte und auch wie er aufgebaut ist. Von der Struktur her einige Sachen, die Christopher Nolan sich so dermaßen dran bedient hat, dass man ja, mit bösem Wille vielleicht sogar von Gedankenraub sprechen könnte. Das ist ein super abgedrehter, surrealistischer Anime, der halt viel mit Traumebenen arbeitet, in dem es auch eine Szene gibt, in denen Träume visualisiert werden und man in diese Träume eindringen kann und vor allem auch den gesamten Geist des anderen durch die Traumebene beeinflussen kann. Was jetzt das Geile ist an Paprika, was nämlich so ein bisschen bei Inception ja oft verloren geht oder deswegen kritisiert wird, dass das verloren geht. In Paprika ist es gedreht. Es ist alles total crazy und over the top, wie man es halt irgendwie auch erwarten würde, wenn man in eine Traumwelt eines Fremden eindringt. Und da ist Satoshi Kon auf jeden Fall mega Kreativität. Also ist er mega kreativ mit umgegangen, wie Traumebenen funktionieren, wie die auch übergreifen. Und ey, also für alle, die abgedrehtes Mindfuck-Kino mögen, ist dieser Anime auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Also es ist mega weird. Beim ersten Mal versteht nicht alles, es kommen echt krasse Twists und ich mag diesen Film sehr und muss ich auf jeden Fall mal angesehen haben.
Ja, und würdest du sagen, man kann Christopher Nolan da einen Vorwurf machen, dass er das eben nicht so kreativ umsetzen konnte, weil ich würde halt sagen, so ein Anime hat natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Träume zu visualisieren, als es jetzt in real gedrehter Film machen kann, weil ich nehme an, die Traumwelten in Paprika sind schon durchaus ziemlich verrückt.
Sie sind mega verrückt und natürlich nutzt hier Satoshi Kon mega das Potenzial, einfach durch seinen Zeichenstil zu visualisieren, was ihm halt vorschwebt. Aber auch Christopher Nolan hätte ja mit Inception durchaus surrealistischere Wege eingehen können. Also wenn man gerade irgendwie sich das Werk von David Lynch betrachtet, der viel mit Traumwahrnehmung und Realitäten und so arbeitet und immer eine gewisse Surrealität reinbringt, sieht man ja, dass es auch im Realfilm möglich ist, Abgedrehtheit von Traumwelten filmisch darzustellen. Und natürlich will Christopher Nolan was, aber so ein Stück weit einen surrealistischeren Touch, irgendwie, wenn es ums Unterbewusstsein, wenn es um Visualisierung des Unterbewusstseins geht, hätte ich mir bei Inception auf jeden Fall gewünscht. Vielleicht auch nur in der Bildsprache. Und ja, also kann man auf jeden Fall kritisieren. Und da ist Paprika die kreativere Variante auf jeden Fall.
Würdest du denn auch das Sequel Kohlrabi empfehlen?
Das Kohlrabi. Der kam dann 3 Jahre später raus, ist leider nicht so empfehlenswert.
Ist so?
Ich kenne keinen Kohlrabi-Film. Nee, leider nicht. Aber Kartoffelsalat soll noch eine ganz gute Alternative
Ich
sein.
glaube, das genau stimmt. Das war das Sequel zu Paprika. Ja, das ist auf jeden Fall aber auch ein würdiger Nachfolger gewesen, oder?
Ja, alles zusammen in einen Haufen und man hat drei wunderbare, ein wunderbares.
Ja.
Patrick, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du auch viele tolle Filme diese Woche gesehen?
Ja, ich habe
Oder
viele
vor
tolle
allem,
Filme.
was war der letzte?
Ja, ich habe viele tolle Filme gesehen, aber ich würde vielleicht jetzt nur über den reden, den ich jetzt gestern Abend noch gesehen habe. Ich habe mal mich wieder mal an Wes Anderson herangetraut.
Getraut? Muss man sich dazu trauen?
Ich weiß nicht, Wes Anderson ist ja, wem der Name nichts sagt. Also er hat einen Film gemacht, den vielleicht viele gesehen haben, nämlich Grand Budapest Hotel. Oder man kennt ihn vielleicht auch von der fantastischen Mr. Fox. Wes Anderson hat ja eine ganz eigene Handschrift, einen relativ eigenwilligen Stil. Und er ist halt so ein bisschen wie so ein Tim Burton oder wie so die Coen-Brüder. Wenn du mit einem seiner Filme nicht viel anfangen kannst, kannst du im Regelfall mit den meisten anderen auch nicht viel anfangen. Weil ich habe von ihm jetzt nur drei Filme bisher gesehen gehabt, nämlich Fantastische Mr. Fox, den ich tatsächlich sehr gut fand. Grand Budapest Hotel, wo ich eher so okay fand, der viele gute Sachen zu sich hatte, aber der irgendwie ein bisschen dann doch zu zerfasert war. Und Moonrise Kingdom, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Und da war ich jetzt schon so ein bisschen ängstlich, ob Rushmore, einer seiner ersten Filme aus den 90ern, wirklich was taugt. Aber ich war hellauf begeistert von diesem Film. Also geht nur 90 Minuten. Und ist wirklich eine unglaubliche Spaßgranate und ist wirklich noch sehr weit weg von dem Stil, diesem Puppenhaus-Stil, den Wes Anderson in den späteren Filmen gefahren ist, sondern der Film ist relativ, ja, ich will nicht sagen konventionell gedreht, aber man kann ihn, glaube ich, am wenigsten als Wes Anderson-Film identifizieren und ich fand ihn einfach ganz, ganz toll.
Also hat er auch so seine stilistische Art, alles komplett symmetrisch aufzubauen in den Bildern, noch nicht ganz so exzessiv ausgelebt in diesem Film?
Nee,
Oder
nicht so ganz.
so?
Also er hat den ganz typischen symmetrischen Bildaufbau und diese ständig so vertikal bewegende Kamera, die praktisch nie irgendwie in eine andere Position geht, außer von so einer neutralen Position und die Kamera bewegt sich immer nur von links nach rechts, wie halt eben auch wieder in so einem Puppenhaus. Das hat er aber nur vereinzelt in dem Film mit drin. Um das vielleicht nur ganz kurz abzureißen, weil in Rushmore geht's um den Schüler Max Fischer, der an so einer Privatschule namens Rushmore unterrichtet wird und der halt katastrophal schlechte Noten schreibt, aber ungefähr für 80 Clubs an der Uni verantwortlich ist, an der Schule verantwortlich ist, die gegründet wurden. Und deswegen halt, aber so, weil wenig Zeit hat, sich um die Schule zu kümmern. Und jetzt geht es halt mehr oder weniger einfach nur darum, wie er sich dann in eine Lehrerin verliebt, die dort an der Schule ist und wie das halt etliche Problematiken mit sich bringt und wie einfach sein Charakter mit etlichen Charakteren an dieser Schule halt zusammenstößt, weil ist halt durch seine relativ engagierte Art halt auch nicht unbedingt immer nur der beliebteste und ist auch relativ hochnäsig. Und Wes Anderson hat einfach so gut, entwickelt hat diese Charaktere so wahnsinnig gut, dass die Story eigentlich jetzt auch gar nicht so unbedingt der Rede wert ist, sondern es sind halt wirklich diese unglaublich scharf gezeichneten Figuren, die den Film halt wirklich echt zu einem großen Spaß machen. Deswegen gibt es da eine echt dicke Empfehlung von mir.
Wo kann man sich denn antun? Also, weil mein Film, den ich gerade vorgestellt habe, Paprika, ist schwierig irgendwo zu finden online. Also, da muss man sich auf jeden Fall die Blu-ray kaufen. Kann man den Wes Anderson-Film irgendwo streamen zufällig?
Ich habe ihn auf Amazon Prime ausgeliehen, deswegen kann ich da auch nicht zu mehr raten.
Okay, welchen Film man auf jeden Fall bei Netflix sehen kann, ist unser Hauptthema: Inglourious Basterds von Quentin Tarantino aus dem Jahre 2000. Ein außergewöhnlicher Vertreter des Rache-Genres, falls man diesen Film überhaupt im Rache-Genre einordnen will. Aber vielleicht wollte ich erstmal an dich die Frage nochmal stellen. Ja, Patrick, kannst du nochmal die Handlung zusammenfassen für uns? Also, worum geht es in Inglourious Basterds? Was passiert da Schönes?
Ja, ob jetzt in den Glorious Bastards viele schöne Dinge passieren, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich kann zumindest mal einleiten. Wir fangen in den Glorious Bastards 1941 vom Nazis besetzten Frankreich ein. Und wir sehen einen Milchbauern in seiner Hütte, der Besuch von SS-Oberst Lander einen Besuch abgestattet bekommt, der zu einer Routineuntersuchung vorbeischaut, um zu gucken, ob in der Nähe noch irgendwelche Juden aufzufinden sind. Ja, 1941 ist ja eine Zeit, in der Deutschland ja wahrscheinlich noch sagen wir, auf der Sonnenseite des Krieges stand, bevor es dann bergab ging. Aber zu dieser Zeit sehen wir halt noch einen Oberstlander, der noch für ein Land steht, das tatsächlich noch im Aufschwung sich befindet und noch nicht im Absturz. Und in dieser Szene werden wir mehr oder weniger eingeführt in die Diabolik des Hans Lander, der natürlich rausfindet, also ich meine, das ist jetzt, sollte natürlich jetzt klar sein, es wird jetzt verdammt viel gespoilert, deswegen sage ich es vorher nochmal, weil Oberst Lander wird uns eingeführt als ja eiskalter Vollstrecker, als Detektiv, der immer den richtigen Riecher hat und immer weiß, wenn ihm jemand was vorspielt und der natürlich sofort erkennt, dass dieser Milchbauer unter seinen Fußbodendielen eine jüdische Familie versteckt hat, und der Oberst Lander zögert auch nicht lange und lässt seine Männer durch den Fußboden diese Familie erschießen. Aber ein Mädchen kann fliehen, und zwar Shoshana Dreifuß, die unten aus diesen Fußbodendielen unten aus der Erde noch rausgekrabbelt kommen kann und wegrennen kann. Und ja, dann machen wir einen Zeitsprung in das Jahr 1944 zu den Inglourious Basterds, die von einem Brad Pitt angeführt werden mit wunderbaren Hitler-Schnauzer, der in einem fürchterlich akzentuierten Dialekt seine Befehle daraus hat, der aber trotzdem im Original wahnsinnig unterhaltsam ist. Und diese Bastards sind eine Truppe von jüdischen Soldaten, die in Deutschland abgesetzt werden vom Secret Service, um Nazis zu töten. So werden uns diese Jungs eingeführt, und ja, wir sehen in diesem Kapitel sehen wir, weil das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, der Film ist in 5 Kapitel eingeteilt. Das ist das 2. Kapitel, in dem uns die Bastards vorgestellt werden in ihren Praktiken, wie schonungslos sie mit Nazis umgehen und dass sie diese ungewöhnliche Eigenschaft haben, dass wenn sie einen Nazi laufen lassen, dass sie ihm zwangsläufig immer ein Hakenkreuz mit einem Messer in die Stirn reinritzen. Weil sie der Meinung sind, Nazis sollten auch nach dem Krieg immer noch erkennbar sein, was später noch wahrscheinlich noch bei uns ein Thema werden wird. Dann springen wir in Kapitel 3 über, wo wir Shoshana Dreifuß 3 Jahre nach dem Massaker an ihrer Familie sehen. Sie ist mittlerweile Kinobetreiberin in Paris und heißt mittlerweile Emmanuelle Mimieux und ist untergetaucht mit diesem Namen. Und sie wird, wir sehen sie, wie sie an ihrem Kino irgendwas arbeitet, und auf einmal kommt der von Dani Brühl gespielte deutsche Soldat Frederik Zoller, der scheinbar ihr Avancen macht vor dem Kino. Sie als jemand, der verständlicherweise mit Nazis nicht viel anfangen kann, nachdem ihre ganze Familie von diesen umgebracht wurde, zeigt sich ziemlich abwegig ihm gegenüber, zeigt sich ziemlich abgeturnt von ihm. Aber er bleibt hartnäckig. Er scheint sich sehr in sie verliebt zu haben und versucht, an ihr dran zu bleiben, bis es dann darauf hinausläuft, dass er der Nummer 2 im Deutschen Reich und dem Chef der Filmindustrie in Deutschland, der UFA, Josef Goebbels, einflößt, dass er den einen deutschen Kinoabend, wo der Film, in dem Frederik Zoller selber mitspielt, über seine Heldentaten aus dem Krieg, dass dieser Film in dem Kino von Shoshana Dreifuß gezeigt werden soll und eben nicht wie geplant in Ritz in einem viel größeren Kino. Und in dieser Situation erkennt Shoshana ihre Chance, dass sie eventuell das für ihren Rache nutzen kann und das Kino mit all den Nazi-Funktionären, die zu diesem Kinoabend kommen werden, in die Luft sprengen kann. Dann hüpfen wir in Kapitel 4, wo wir mit Michael Fassbender eingeführt werden, der Lieutenant Hickox spielt, der ein britischer Soldat ist. Und er wird mit den Inglourious Basterds zusammengeführt, die auch von dieser Kino-Operation mitbekommen haben und sich jetzt auf Operation Kino vorbereiten sollen. Und deswegen wird Lieutenant Hickox nach Frankreich in eine Taverne bestellt, wo ein Doppelagent auf sie wartet. Und dieser Doppelagent ist eben die berühmte deutsche Schauspielerin in dem Film Bridget von Hammersmark, gespielt von Jane Kruger. Und ohne da jetzt zu viel ins Detail gehen zu wollen, dieses Treffen in der Taverne gerät ziemlich aus dem Ruder. Alle sterben, bis auf eben Diane Krugers Figur. Und die Bastards, die halt eben nicht, beziehungsweise Brad Pitts Figur, der eben nicht mit runtergegangen ist. Und die beschließen jetzt, mit dem übrigen Rest der Bastards in dieses Kino trotzdem einzudringen und eben dort auch mit Sprengladung alles in die Luft zu jagen. Und dann gehen wir eben in Kapitel 5 über, wo sozusagen all diese Parteien, die dieses Kino in die Luft fliegen sehen wollen, sich eben zusammenkommen. Und ja, das Ganze endet in einem riesigen, riesigen Fiasko, bei dem ich gar nicht zu sehr jetzt in die Details unbedingt eingehen will, weil am Ende stirbt praktisch jeder außer Brad Pitt und Christoph Waltz, der auch sich mehrfach im Film noch ja, als wichtige Figur erweisen wird, weil er immer wieder mit unseren Hauptfiguren in Kontakt kommt und ihn gehörig Angst einflößt. Jedenfalls läuft das Ganze am Ende darauf hinaus, dass das ganze Kino in die Luft gesprengt wird, das ganze Nazi-Regime wird getötet. Christoph Waltz und Brad Pitt kommen da aber noch raus aus der Situation und Brad Pitt, ja, gönnt Christoph Waltz für den Rest seines Lebens trotzdem noch ein Hakenkreuz in die Stirn rein, weil er der Meinung ist, dass er nach dem Krieg auf gar keinen Fall so tun darf, als hätte er nichts mit der Nazizeit zu tun gehabt. Und somit endet diese Odyssee aus Gewalt, aus Gewalt, Rache und verdammt viel Blut. Und ja, das wäre jetzt meine Zusammenfassung. Und
ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich den Rewatch bei Letterboxd eintragen kann jetzt. Noch einmal erneut. Nach dieser
detaillierten
Zusammenfassung.
Wie bitte?
Nach dieser detaillierten Zusammenfassung kann ich den Rewatch auf Letterboxd nochmal eintragen fast. Also hervorragend,
ja,
fast den Inhalt.
Dankeschön. Ja, und jetzt würde ich halt einfach mal gerne von dir hören, Jakob. Ja, wie fandest du jetzt eigentlich diesen Film Inglourious Basterds von diesem ja, relativ unbekannten Indie-Regisseur Quentin Tarantino? Und ich würde gerne mal wissen, wie würdest du denn diesen Film jetzt im Vergleich zu seinen anderen Werken ansiedeln?
Also, wie ich den fand, hängt stark damit zusammen, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Das war nämlich schon Ewigkeiten her und seitdem habe ich ihn halt immer irgendwie so im Hinterkopf als mit den spannendsten, mit den besten Tarantino-Filmen abgespeichert. Und ich glaube, das wiederum liegt daran, dass er halt so ganz andere Wege geht, als ich es zuvor mit dem Namen Tarantino verbunden habe. Man kennt ihn ja aus schon Filmen, die jetzt nicht unbedingt den Hollywood-Standard-Erzählbrei haben, sondern außergewöhnliche Wege gehen, was auch die Erzählform angeht, dass sie eben keine 0815 Heldenreisen irgendwie inszeniert, sondern dass er wichtige, abgedrehte Charaktere erschafft und diese einfach mal machen lässt, mehr oder weniger. Und also so gingen die Jahre ins Land und ich habe den jetzt halt das erste Mal seit wirklich einigen Jahren gesehen. Natürlich kennt man immer wieder Ausschnitte, die man irgendwo auch auf YouTube oder so nochmal sieht und es ist ein ja viel rezipierter Film. Aber ich habe ihn halt jetzt irgendwie das erste Mal in seiner vollen Gänze gesehen und finde ihn vor allem auch deswegen sehr überragend, weil die sehr deutlich sind, dass er eben diese fünf Akte, also dass er irgendwie in fünf Episoden erzählt, aber darin keine klassische Fünf-Akt-Struktur ist. Quasi einfach fünf Szenen hat, die alle für sich mehr oder weniger perfekt sind, die alle eine unheimliche Spannung haben und die halt genau diese krassen Stärken von Tarantino in sich gebündelt auf Film bringt, nämlich abgedrehte Charaktere, wahnsinnig viele spannende Momente und übertrieben krasse Gewalt. Ich mag diesen Film sehr als Kind, weil es einfach cool ist, Nazis zu sehen, wie die weggefetzt werden. Und wenn ich jetzt diesen Film nochmal sehe, spielt halt alles zusammen und man kriegt diesen größeren, den Tarantino hier verfolgt, einfach zu spüren. Und diese Größe, dass eben es nicht nur Pulp Fiction ist, die jetzt erzählt, nicht nur ja quasi B-Movie, also auf, aber sondern halt jetzt auch ganz große Themen angesprochen werden, dass es eben nicht nur um das kleine, in sich Verschachtelte geht, sondern auch ganz große Themen des Krieges und die Geschichte besprochen wird und angegangen wird und das alles in so einer Was-wäre-wenn quasi geschichtlichen Konstruktion sich befindet, also einfach wahnsinnig viele Dinge in einen Film kommen und man spürt, dass es einfach ja viel, viel größer ist als die anderen Filme, die man vielleicht von Tarantino zuvor gesehen und auch mag. Du magst diesen Film ja auch wahnsinnig gerne. Was würdest du sagen, ist der Hauptgrund, warum du diesen Film so sehr magst?
Ich glaube, weil er nicht die Abnutzungserscheinung hat, wie sie zum Beispiel, was wir ja schon in einer unserer ersten Folgen besprochen haben, die eben so ein Pulp Fiction für mich hat. Weil ich finde Tarantino hier das erste Mal für meinen Geschmack wirklich als Filmemacher nicht nur gereift ist, sondern er ist wirklich zu einem Mut herangewachsen, den ich so gar nicht erwartet hätte. Weil ich finde, seinen ersten Film und insbesondere sowas wie Pulp Fiction merkt man, wie du schon gesagt hast, so dieses Palpige noch sehr an. Das liegt nicht nur im Namen begründet, sondern es ist auch stilistisch so. Also ich finde, Tarantino hat sich am Anfang noch sehr hinter diesem Indie-Trash-Regisseur Image versteckt. Also er hat seine Filme aber noch nicht so sehr zugebissen, wie dann eben Bastards, der halt wirklich Fässer aufmacht, die man wahrscheinlich von ihm, ehrlich gesagt, nicht hätte unbedingt sehen wollen. Also es gab ja auch genug Kritiker, die diesen Film absolut gehasst haben und diesem Film Sämtliches vorgeworfen haben. Der Film mache sich das Thema Holocaust und Nazi und Nationalsozialismus, ja, macht er sich zum großen Spaß und bindet praktisch seine typischen Pulp-Fiction-Geschichten drumrum und hat überhaupt gar kein Interesse, wirklich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern er macht hier letzten Endes nur wieder seinen typischen Tarantino-Shit mit viel Gewalt, viel Blut, aber wenig Inhalt. Und dass Tarantino eigentlich der völlig falsche Regisseur ist, um so ein eigentlich mit Fingerspitzengefühl zu anzugehendes Thema umzusetzen. Und ich war halt immer der Meinung, am Anfang auch, ja, es hat so auch die typischen Tarantino-Trademarks, aber ich schätze diesen Film einfach so unglaublich dafür, dass Tarantino sich hier endlich davon verabschiedet hat, dass er unbedingt einen Kultfilm machen muss, wo man sich jedes Zitat an die Wand hängen muss, sondern dass er sich voll und ganz darauf fokussiert, dass diese Dialoge, dass die Szenen und dass der Inhalt so pointiert ist, dass es gar nicht darum geht, dass man das alles irgendwie mit seinen Bros an einem Filmabend alles mit einem Bierchen alles wieder quoten kann, sondern dass es vor allem spannungsgeladen bleibt, dass da wirklich eine Gefahr in den Szenen besteht und dass vor allem die Dialoge wirklich nicht nur innerhalb des Gesprächs mehrere Ebenen haben, sondern dass diese Dialoge auch tatsächlich thematisch so viel weiterreichen als jetzt nur das Gespräch, was hier gerade geführt wird. Und ich liebe diesen Film auch für den Mut, dass Tarantino einfach einen amerikanischen Film gedreht hat, also zumindest mit etlichen Hollywood-Darstellern, der aber eben multilingual gedreht ist mit unfassbar vielen Untertiteln und er sozusagen einem Mainstream-Publikum es zumutet, unglaublich viele Untertitel mitlesen zu müssen und uns als Zuschauer halt eben auch mit verschiedenen Sprachen konfrontiert und wir mehr oder weniger dadurch noch mehr gezwungen sind, unsere Aufmerksamkeit der Leinwand zu widmen, weil ohne die Untertitel man ziemlich schnell verloren wäre. Und ich liebe auch den Kommentar, den Tarantino über die Kunst selber und über das Kino selber in dem Film macht, weil Tarantinos Message ja am Ende für mich so radikal wie auch treffend ist, zu sagen, wenn das Kino oder wenn die Kunst die Realität verändern will, dann muss das Kino brennen.
Wenn das Kino.
Nee, wenn das Kino die Realität verändern will, sorry, da habe ich mich versprochen.
Ach so, ja, vielleicht habe ich es auch falsch einfach gehört. Ja, das ist ja das Spannende oder mehr oder weniger einer der sehr relevanten Punkte an diesem Film, dass er eben auf diesen Metaebenen so viel funktioniert. Man ist ja von Tarantino das Zitate umwerfen schon gewöhnt. Also er arbeitet ja viel mit anderen und so weiter, lässt andere Filme in seinen Filmen vorkommen, was ja später in Once Upon a Time in Hollywood auch nochmal wirklich nochmal eine Stufe mehr thematisiert wird. Aber hier wird es halt auch schon gemacht, wenn nämlich am Ende das Kino quasi die Ebene ist, die Nazi-Deutschland zu Fall bringt. So muss man es ja am Ende formulieren.
Ja.
Es schafft am Ende das. Aus seiner Sicht, mit seiner ganzen Kraft, mit seinem lodernden Einfluss, die Geschichte zu verändern. Und man spürt in dieser Szene wie keine zweite von Tarantino in seinem gesamten Schaffen, finde ich, wie krass, also was für einen krassen Stellenwert er dem Kino zuschreibt. Und ich glaube, das hat er irgendwann in dem Interview nochmal gesagt, dass er immer noch sich, dass er auf diese Idee gekommen ist, dass am Ende quasi ein Bild erzeugt wird, mit dem gezeigt wird, dass das Kino die Vergangenheit, die Gegenwart, die potenzielle Zukunft komplett beeinflusst. Das ist einer dieser Punkte, die mir auch sehr gut gefallen. die natürlich auch einfach unglaublich krass und stark präsentiert wird im letzten dieser 5 Episoden. Und ja, das gefällt mir auch gut. Hast du eine Episode, die auch am meisten Spaß macht, die du sagst, die trifft mich am meisten, oder ist es eher das Gesamtwerk, wie diese 5 Szenen ineinander übergehen, dass man da ja, dass diese Szenen so gut ineinander stimmen? Oder hast du eine Lieblingsepisode, die für dich heraussteht?
Ja, habe ich tatsächlich. Obwohl ich sagen würde, der Film schafft es tatsächlich, allen diesen Kapiteln irgendwie so einen eigenen Stellenwert zu geben. Also ich finde es immer noch beeindruckend, dass du eben im Gegensatz zu Pulp Fiction hier wirklich diesen Aspekt mit drin hast, dass du wirklich eigentlich jede Episode irgendwie an und für sich lieben lernst. Also du hast echt nicht so eine Episode, wo du denkst, oh Gott, wann ist die endlich vorbei? Ich will endlich zu der Episode kommen. Sondern man freut sich eigentlich auf jede einzelne Episode, auf jede einzelne Sekunde dieses Films. Aber ich muss trotzdem sagen, eine Szene, und das ist wirklich was, das kann ich immer noch nicht glauben, dass das nach so vielen Watches, weil ich habe den Film ja, habe ich ja schon im Vorgespräch erwähnt, bestimmt schon 10, 11, 12 Mal gesehen. Also die Szene, die mich wirklich am allermeisten beeindruckt hat, immer noch, und wo ich wirklich nicht fassen konnte, dass ich vor lauter Spannung kaum ruhig sitzen konnte, obwohl ich genau wusste, was passiert, weil ich das so unglaublich finde, wie Tarantino den Spannungsbogen wirklich bis fast zum Zerreißen in die Länge zieht, ist halt wirklich die Szene in der Taverne, wenn August Diehl in dieses Gespräch der Bastards mit Bridget von Hammersmark reinplatzt und diese Szene noch so ewig in die Länge gezogen wird, obwohl eigentlich schon längst klar ist, das wird nicht gut ausgehen, ist wirklich für mich eine der mit Abstand besten Szenen der Filmgeschichte, weil die ganze Episode ist wirklich einfach meisterhaft.
Ich finde, in dieser Szene kommt auch genau das Spannungselement zu spüren, was in meiner Lieblingsepisode und Lieblingsszene nämlich so tragkräftig ist. Meine ist in der ersten. Also ich mag die erste Episode am allerliebsten. Aber du spürst ein Unwohlsein, eine Bedrohung und wie diese Figuren sich trotzdem erst noch versuchen, drin herum zu winden, bis es halt. Also bevor es explodiert, ne? Aber man weiß genau, scheiße, das kann nicht gut ausgehen, wie die hier in dieser Situation irgendwie aufeinandertreffen, die Bedrohung komplett. Man hofft vielleicht noch, okay, es könnte irgendwie positiv für unsere Helden ausgehen, aber dass es eskalieren wird, steht sowas von schon fest. Und dann kommen ja auch die Szenen, die irgendwie so ziemlich Tino-typisch sind, ne? Die nicht die Handlung vorantreiben, sondern erstmal die Charakteren. Ihre Spielart, ihre Redensfloskeln überlässt, also wo sie in diesem Spiel halt einfach sind, sie spielen ja, wer bin ich? Und dann kommen erstmal noch die ganzen ja, Nebengespräche, die quasi nicht handlungszielführend sind, sondern da wird mal über King Kong philosophiert oder über die Filme von GW Pabst und es wird überhaupt nicht die Handlung vorangetragen, aber jeder einzelne Dialog von und jede Minute, die halt verstreicht, spürst du die Bedrohung ansteigen, dass es nämlich irgendwann herauskommt. Mit jeder Minute, mit jedem Satz, der ja gesagt wird, fällt ja mehr auf, dass es eben keine Deutschen sind, die da unten in dieser Taverne sitzen. Und das finde ich ist das, was diesen Film so hervorstechen lässt, wie krass er nämlich diese Spannung zum Brodeln bringt, bevor sie dann letztendlich eskaliert. Und das durchzieht sich so durch den ganzen Film. Und es ist eben auch in der ersten Szene, finde ich, noch ein bisschen greifbarer und als erste Episode dem Film vorangestellt wird, ist man danach in so einer Lauerhaltung die ganze Zeit. Was mir so gut gefällt, von Anfang an quasi als Voraussetzung für diesen Film gestellt wird, Achtung, unter oder der Oberfläche lauert noch etwas und was darunter ist, ist einer Bedrohung ausgesetzt, doch es wird nicht für alle gut ausgehen. Oder es wird nicht das erwartbare Hollywood entnehmen, sondern einen anderen Weg einschlagen.
Es ist ja ganz meisterhaft, wie Tarantino hier wirklich einfach seine größte Stärke wirklich auf ein Level hebt, wo man wirklich sagen muss, also wenn es ein Film wirklich in der Form schafft, dass dir nicht das Blut in den Adern gefriert, weil irgendeine allzu blutrünstige Szene gezeigt wird oder sonst irgendwas, sondern es reicht hier wirklich einfach, dass hier sich zwei Menschen gegenüber sitzen und trotzdem die Intensität wirklich bis zum Anschlag spürbar ist, zwischen diesen Charakteren und dass das reicht, dass dir das Blut in den Adern gefriert, in so vielen Gesprächen. Also ich würde ja fast sagen, in praktisch jeder Szene, wo Christoph Waltz zu sehen ist, scheißt du dir einfach in die Hosen. Das muss man einfach mal wirklich sagen. Und es ist halt wirklich krass, wie Tarantino hier wirklich die Macht der Sprache in die Mitte stellt und sagt, ey, die Implikation zwischenmenschlicher Unterhaltung und allgemein die Sprache an und für sich. Und das halt, und das zeigt er eben auch durch diese ganze Multilingualität, dass Christoph Waltz, der die meisten Sprachen im Film spricht, auch die mit weitem Abstand stärkste Figur halt in dem Film ist, dass das wirklich, dass das Sprache an und für sich schon eine Gewalt darstellt. Und das finde ich wirklich wahnsinnig beeindruckend, wie er das durch diese Dialogkraft, die hier zelebriert wird, einfach so in den Vordergrund stellt, dass du eigentlich gar keine Waffen gebraucht hättest in dem Film. Es reichen einfach nur diese Figuren.
Ja, die durch die Sprache schon Macht vermitteln. Also ja. Diese Bedrohung, die wir ja gerade eben angesprochen haben, die sich so im Gespräch Stück für Stück aufbaut, die hängt ja auch wieder mit der zusammen und die steigt Stück für Stück an. Und man sieht, wie mit der Sprache sich die Machtstrukturen verschieben. Also ist das ja auch ziemlich in den Vordergrund gestellt, dass sich dieser SS-Oberst im Haus des Bauern, eigentlich er ist der Herr, er sollte ihn, möchte er was trinken und möchten sie sich setzen und so, aber nein, der andere ist der Sprache mächtig, landet, hat die Sprache und ist dadurch alleine schon in so einer Machtposition, er ist eloquent und es ist alles so ein Stück zu drüber, ne? Also er liest ja auch diese Namen so sehr theatralisch vor der jüdischen Familie und seine Pfeife ist auch viel zu groß eigentlich. Also es ist alles so ein Stück zu pointiert quasi, aber das manifestiert sich nirgendwo so stark wie in der Sprache, wie er die Sprache benutzt. Und mit verschiedenen Redewendungen und so spielt, andere auf ihre Sprache anspricht. Das ist dann später, wenn die drei Jungs da als Italiener auftreten, auf ihre Aussprache so. Also darauf zu sprechen kommt, dass sie halt ihren Namen anscheinend so gut eingeübt haben. Und wie sich diese Macht durch Sprache halt manifestiert, ist hier wirklich sehr, sehr spaßig zu beobachten. Und hängt halt mit dem Bedrohungsfaktor, den diese Figuren ausstrahlen, unheimlich zusammen.
Ja, weil ja hier auch, weil Tarantino ja auch wirklich ganz klar verstanden hat, dass Sprache, also sowohl Sprache als auch Kunst, wahnsinnig gefährlich sind. Also, dass Sprache ja an und für sich schon eine Gewalt eben zum Beispiel dessen ausübt, kleines Fallbeispiel, wenn jetzt zum Beispiel zur Nazi-Zeit in einer Zeitung gestanden hätte, okay, ab heute sind Juden nicht mehr als Menschen anzusehen, also jetzt so einfach mal so einen Raum geworfen, wenn das jetzt so drin gestanden hätte, Dadurch, durch diesen Akt, dass das praktisch in sprachlich manifestiert ist, ist schon ja eine Tatsache oder eine Form von Machtdemonstration ist ja schon ausgeführt worden. Und Tarantino versteht es halt so gut, dass das schon so verdammt gefährlich ist und eben auch, dass die Kunst gefährlich ist und dass eben Kunst nicht unschuldig ist, wie es ja immer gerne Leute haben, die sagen, oh ja, Gewalt im Kino, was ja auch Tarantino über seine gesamte Karriere vorgeworfen wurde, dass seine Gewalt immer so sadistisch sei und so weiter. Und Tarantino ja eigentlich immer auf der Seite der Kunst und der Menschen steht und sagt, nein, aber das Kino ist nicht unschuldig. Und das zeigt er eben durch diesen Film mit Frederik Zoller, der dann in dem an diesem Kinoabend gezeigt wird, dass eben Kino auch immer irgendwie eine gewisse Kraft ausübt auf den Menschen und dass das immer auch sehr gut für Propagandazwecke benutzt werden kann. Es hat ja auch seine Gründe, warum ein Goebbels so wahnsinnig viel Geld in die Filmförderung reingesteckt hat, weil ihm klar war, Propaganda und Nationalgeist kann man am besten über Unterhaltungsfilme übertragen oder beziehungsweise über scheinbare Unterhaltungsfilme. Deswegen Tarantino wunderbar auch hier in dem Film aufzeigt, dass das Kino alles andere als ein unschuldiger Ort ist.
Ja, insgesamt das die Medien, also es wird ja nichts weniger als die Medien angesprochen. Du hast das treffende Beispiel mit der Zeitung angebracht. Aber auch die Sprache ist ja, wie gesagt, schon ein Medium und das wird hier einfach nochmal gesteigert bis zu Tarantinos Lieblingsmedium. dass er dann wiederum, also er zeigt erstmal die Gefahr dessen auf, wie diese Propagandafilme das Volk beeinflussen können, aber wendet es dann genau gegen diese verhassten Nazi-Propaganda Personen, die das Ganze inszeniert haben, und zeigt dann die wahre Kraft des Kinos. Also das ist schon wirklich auf einer Metaebene unheimlich spannend zu.
Und ich finde ja auch ganz interessant, wie Tarantino ganz offensichtlich auch so ein paar Momente im Film drin hat, die ganz klar in Richtung seiner Kritiker und in Richtung sozusagen ein ganz klarer Zeigefinger in Richtung, ja, die Kunst oder beziehungsweise das Kino hat immer noch mehr Kraft als die Realität. Ich würde zum Beispiel eine Szene nennen, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, wo man eigentlich sehr merkt, dass Tarantino sich vor allem an die Kritiker wendet, die ihm immer vorwerfen, dass er keine Filme über Schwarze machen dürfte, wie zum Beispiel jetzt bei Jackie Brown oder bei Pulp Fiction, wo er zum Beispiel auch als weiße Figur das N-Wort sagt, was ihm ja auch oft schon vorgeworfen wurde, und dass ihm sozusagen Kultur, ja, sozusagen Kulturannektierung vorgeworfen wird, dass er sich einer Kultur bedient, die ihm eigentlich überhaupt nicht zugänglich sein sollte als weißer Regisseur. Und es gibt ja die Szene, wo Bridget von Hammersmark mit diesen deutschen Soldaten Wer bin ich spielt und sich sozusagen dafür einsetzt, dass bei dem Spiel sich ja die deutschen Soldaten dagegen aussprechen, dass Winnetou eine amerikanische Figur ist. Und sie dann einhakt und sagt, nein, die Figur ist die Figur. Es ist vollkommen scheißegal, wer der Autor ist, weil Hamlet war schließlich auch kein Brite, er war Däne. Und da merkst du halt, dass Tarantino so ganz klar durch den Mund von Diane Kruger sagt, hier Kritiker, hört zu, so ist es nämlich. Meine Figur ist meine Figur und es ist scheißegal, wer ich bin. Meine Figur, es zählt, für was meine Figur steht.
Ja, und er geht ja, also das auf jeden Fall, und er geht ja auch noch den Schritt weiter, wenn er da insgesamt das Thema einfach aufgreift, wenn er Holocaust-Themen thematisiert, wo oft ja, sobald das Thema aufkommt, wo ist die Grenze von Satire? Und das ist ja auch etwas, was hier jetzt einfach aufgegriffen wird, aber jetzt mal wirklich einen ganz anderen Weg einschlägt, als man es vielleicht vor allem auch aus dem deutschen Kino gewohnt ist, wenn nämlich oft dann einfach dieser Kriegskitsch ausgegraben wird.
Oh ja.
Wie wir es ja vielleicht ja aus unserem letztwöchig besprochenen Film stark erlebt haben, wo dann versucht wird, eine Art Authentizität herzustellen und aus dieser Authentizität, also sich quasi an echte geschichtliche Tatsachen hält, diese aber irgendwie dann doch verschönt darzustellen, weil man eben das Kino nie, also das Kino nie ganz Realität sein kann. Und Tarantino jetzt so einen ganz anderen Weg geht. Er verabschiedet sich jetzt komplett von diesem Kitsch, greift vielleicht wahre Begebenheiten an, übertreibt die aber so radikal, sodass ich gar nicht für mich die Frage stellt, darf diese Satire das jetzt irgendwie hier, weil es ja ein böses Thema ist, weil er eben so einfach diesen Schritt nochmal drüber macht. Er nähert sich gar nicht erst der Realität so stark an, sondern abstrahiert das schon so sehr, dass man es aus meiner Warte akzeptieren muss, weil es einfach das Kino ist, die Realität darstellen. Und das, was Tarantino hier macht, ist Kino pur. Durch diese
Das ist
Abstraktion.
ein sehr intelligenter Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich nämlich auch immer sagen würde, weil das ist immer so ein Riesenproblem, was ich auch mit diesen ganzen, ja, gut gemeint, aber nicht gut gemachten Filmen, das Problem, was ich mit denen immer sehe, ist, dass da immer versucht wird, eben wie du schon gesagt hast, diese Authentizität vorzugaukeln und das Ganze dann immer in so ein gefühliges Rumgesuhle abdriften zu lassen. Und Tarantino ist sich einfach schon immer bewusst gewesen, man kann nur mit der Kraft der Kunst so einer Realität sich wirklich nähern. Also deswegen bin ich auch kein großer Fan von Schindlers Liste, der auch versucht, durch einfach sozusagen ja Einfangen der Realität dadurch irgendwie eine Brücke zum Zuschauer zu schlagen und zu zeigen, so war das. Aber dadurch werden keine Gedanken transportiert, dadurch wird man dem Thema eigentlich nicht gerecht, weil ich einfach sagen würde, es gibt einfach Grausamkeiten Geschichte, die kann man nicht einfach mit ein bisschen Nacherzählung einfangen. Und er hat es ja auch mit Django Unchained gezeigt, der auch in meinen Augen um Welten besser ist als der auch so völlig brav erzählende 12 Years a Slave. Er hat ja auch mit Django Unchained gezeigt, man muss das, man muss die Kunst und das Medium Film wirklich benutzen, um wirklich subversiv zu sein und nicht einfach versuchen, Authentizität vorzugaukeln. Das macht er bei Inglourious Basterds wirklich ganz famos, dass er eben sich auch hier vollkommen von diesem typischen Bild, was ja auch in Soldat James Ryan sich freudig von Steven Spielberg bedient, von diesen typischen, die ganze Zeit Heil Hitler schreienden Nazis, die eigentlich nicht mehr als braune Soße im Kopf haben, sondern er hier ganz klar diese Nazis als wahnsinnig gefährliche und aber trotzdem wahnsinnig, ja, also wahnsinnig respektable Figuren irgendwie zeigt, weil das ist irgendwie das Perfide, diese Figuren, also insbesondere die von August Diehl, der den Dieter Hellström spielt, oder halt eben Christoph Waltz als Hans Lander. Man kann ja nicht leugnen, dass diese Figuren eine wahnsinnige Ausstrahlungskraft haben. Und ich finde es gerade umso interessanter, dass er da eben zum Beispiel aus Hitler und Goebbels so eigentlich fast schon so zwei Clowns macht. Und aber eben diesen Unterhändlern, diesen etwas unterstehenderen Figuren, dass er denen so eine wahnsinnige Kraft gibt und wirklich wirklich uns aufzeigt, diese Nazis waren nicht einfach nur dämliche, rumschreiende Vollidioten, sondern da stand eine verdammt clevere und eine verdammt perfide Propaganda auch dahinter.
Wobei ich die Darstellung von Hitlers schon wenigstens, ja, wie heißt das? Also es bleibt gleich den ganzen Film über. Konsequent. Ich finde sie konsequent, dass sie so komplett
Ja,
drüber
klar.
inszeniert ist. Bei ihm finde ich das, hat mir irgendwie gut gefallen, dass, dass hier jetzt nicht der Weg gegangen wird, ihm irgendwie die Rolle zuzuschreiben, die wir im Hans Lander sehen. Sondern
Nee, das hätte auch nicht
er denkt sich
gepasst.
eine eigene Figur aus und schreibt ihr die wichtigen und spannenden Charakterzüge zu, aber das, was tatsächlich real ist, also die Figur Hitler, die übertreibt er wieder maßlos. Also die lässt er nur rumschreien und so ein bisschen die Realität wieder abstrahiert. Aber seine eigene Figur, die ist wiederum ausdetailliert, clever gezeichnet und das wahre Bedrohliche.
Ja, weil er, denke ich, auch gut daran tut, eben nicht den Fehler zu machen, wie dieser deutsche, ja, Möchtegern-Kriegsfilm Der Untergang, der auch sich versucht, Hitler auf eine reale Art und Weise zu nähern, der das aber erstens überhaupt nicht auf die Reihe bekommt, weil er einfach Hitler in dem Film auch die ganze Zeit nur rumschreien lässt. Also der Unterschied zwischen dem Hitler in Bastards und Der Untergang ist eigentlich dünn wie Papier. Aber zusätzlich dazu ist auch ein Riesenproblem, dass ich halt irgendwie nicht ganz verstanden habe, zum Beispiel in Der Untergang, was es mir bringen soll, zu sehen, dass Hitler ein sehr gutes Verhältnis mit seiner Sekretärin hatte und er mir so als irgendwie so eine Art dann doch netter Onkel präsentiert wird. Also ich verstehe nicht, was mir das sagen soll. Also ich finde das ganz wunderbar, dass Tarantino hier wirklich einfach eine ganz klare Stellung zu Hitler bezieht, nämlich dass er ihn für einen Clown hält. Für einen völlig durchgeknallten Clown, der eigentlich auch keine andere Darstellung verdient und auch eigentlich keine andere Darstellung ihm gerecht wird, als eben diese übertriebene, also ja, überzeichnete Darstellung, die er ihm hier im Bastards verpasst, weil es eigentlich auch alles andere wäre für mich auch völlig falsch gewesen.
Ja, genau, denn ich finde, sobald man versucht, irgendwie da Authentizität herzustellen oder so, dann ist es wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Deswegen würde mich einfach mal zum Vergleich interessieren, wie es mit diesem Film von Taika Waititi aussieht, der ja eher die satirische Richtung einschlägt, sich aber auch mit diesen Bildern beschäftigt. Ich glaube, der ist nämlich da einfach nicht so gelungen. Vielleicht auch einfach, weil die also die humorvolle Ebene, die ja auch bei Tarantino eine Rolle spielt, aber nicht die ausschließliche Rolle spielt. Deswegen mag ich, glaube ich, werde ich Inglourious Basterds wesentlich mehr mögen, als wenn ich mir irgendwann noch mal Taika Waititis Jojo Rabbit ansehen werde, obwohl es ja eigentlich ein vergleichbarer Ansatz ist, an Realität, also existierende ja, Begebenheiten aufgreifen, diese aber überspitzt und anders darzustellen. Wobei halt, habe ich gehört, dass bei Jojo Rabbit dann am Ende auch wieder diese Kitsch-Fahne geschwungen wird, die jetzt bei Tarantino Gott sei Dank überhaupt keine Rolle spielt. Oder hast du irgendwo dieses klassische Kitsch empfunden? Denn ich finde, der Film geht da mit dem überbrutalen Ende einfach so einen anderen, erfrischenden Weg, dass es einfach für mich zu einem herausragenden Werk wird.
Ja, wofür ich halt Tarantino schon eigentlich fast immer geschätzt hat, ist, dass er eigentlich jemand ist, der völlig auf Pathos verzichtet. Also Er hat ja eine sehr trockene Art und Weise, an die Sachen ranzugehen. Er fackelt nicht lange, er lässt einfach ganz klar so stehen, wie er die Dinge sieht und nicht und versucht da gar nicht erst seinen Figuren irgendwie groß heldenhafte Eigenschaften zuzuschreiben. Also weil man immer ganz ehrlich sagen muss, er verzichtet halt eben einfach auch in Bastard auf diese ganz einfache gut-böse Dichotomie, zu sagen, ah ja, die Nazis sind die aller, sind super böse und alle anderen Figuren sind so die rechtschaffenden guten Menschen. Nein, sind sie nicht. Die Bastards sind absolut abgefuckte Arschlöcher. Auch Emmanuel Mimieux, beziehungsweise Shoshana Dreyfus, bedient sich auch Methoden, die ja, die auch schon fragwürdig sind, wenn sie diesen einen Tonmeister mit dem Mord droht, der wahrscheinlich ja, der wahrscheinlich jetzt, hat über den Film jetzt nicht gesagt, aber der wahrscheinlich auch jetzt nicht so schuldig ist wie jeder Nazi. Also praktisch alle diese Figuren vergreifen sich sozusagen oder bedienen sich halt der Gewalt und also der exzessiven Gewalt auch. Und hier wird einfach keine Figur wirklich pathetisch aufgeladen, sondern du hast einfach das ganz simple Motiv Rache. Und da wird auch kein großer Kitsch draus gemacht, sondern die Figuren wollen einfach sich für das, was die jeweilige andere Seite angerichtet hat, wollen sie sich halt rächen. Und das bleibt einfach so im Raum stehen und das wird auch gar nicht groß moralisiert, sondern dazu müssen wir uns jetzt als Zuschauer positionieren.
Das würde ich.
Das Einzige.
Ja, okay, sprich erst aus.
Ich würde gerne hören, was du jetzt sagen
wolltest. Ja, ich würde dir da so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, also ein bisschen kritisieren. Ich glaube, das ist nämlich schon der Fall, dass hier die Nazis auf jeden Fall dämonisiert werden und dass jetzt nicht unbedingt Kitsch mitschwingt, aber dass am Ende Pathos auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Ich finde, also sie werden schon als böse dargestellt. Es gibt jetzt nicht die ganz klassische Gut gegen Böse Dichotomie, die du ansprichst, aber es gibt auf jeden Fall hier eine Art von Legitimation der Gewalt. Also wir empfinden die Bastards ja jetzt vielleicht nicht als strahlende Helden, aber wir verstehen ihre Motivation zur Gewalt und finden sie als mehr gerecht als andere Morde in diesem Film. Also es wird ja schon so präsentiert, dass wenn am Ende auf dem Kino das Bild von Shoshana erscheint, wie sie sagt, das ist die jüdische Rache, was ja auf jeden Fall als pathetisch angesehen werden kann, dann ist das ja schon eine Art von, guck mal, unsere Morde gerade sind gewisserweise legitim.
Ja, da würde ich dir jetzt wieder den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, ich finde, Tarantino stellt es aber nicht so aus, dass wir ganz klar sagen können, ja, Mann, baller die Nazis weg, endlich, ja, und vergiss nicht den noch da hinten, da hinten, da läuft noch einer, schießt den noch ab. Also ich finde, die Parallelen in den Bildern, wie diese Nazis praktisch in diesem Kino angezündet werden, das hat ja, also das hat ja von der Bildgestaltung her und wie das auch aufgebaut ist, das hat ja wirklich von dem, was da gezeigt wird in Sachen Horror, hat es ja wirklich fast schon so, ja, so KZ-Ausmaße. Also praktisch das Blatt wird einmal komplett gewendet und jetzt sind sozusagen die Nazis in der Situation, in der sich wahrscheinlich etliche Juden wiedergefunden haben. In diesem
was hier gerecht suggeriert in dem Moment.
Ja, aber es ist halt, aber ich finde, es ist immer so ein bisschen die Frage und damit tue ich mir selber immer total schwer, das wirklich einzuschätzen, weil ich auch Tarantino nicht unbedingt, also an und für sich ist es schon so, dass man sagen würde, ja, die Gewalt ist gerechtfertigt, nur ich weiß nicht, ob Tarantino unbedingt hier sich dafür einsetzt, oder ich will gar nicht sagen der Tarantino, sondern der Film selbst, ob der Film es wirklich so präsentiert, dass man sagt, die Gewalt ist jetzt auf eine gewisse Art und Weise auch sozusagen die Lösung gewesen, weil ich sehe zum Beispiel in dieser Einszene, die ich nämlich ansprechen wollte, die schon so ein bisschen arg emotionalisierend und ein bisschen pathetisch wirkt, aber auch passend pathetisch, ist nämlich, wenn Shoshana Frederik Zoller hinten im Kinoraum erschießt, sie erst eigentlich auf ihn schießt und die Sache eigentlich klar sein sollte. Was passiert dann aber? Sie guckt auf die Leinwand und sieht Frederik Zollers Gesicht, wie traumatisiert und unwillig er eigentlich diese ganzen Menschen da gerade in dem Film tötet und er ihr auch schon vorher gesagt hat, dass ihm das nicht gefällt, sich einen Film angucken zu müssen, wo seine Heldentaten darin bestehen, dass er Leute getötet haben soll. Und aber sie wird erst gefühlig, als sie ihm im Kino oder praktisch in dem Kinofilm sieht, was ja auch wieder so eine Art Metakommentar von Tarantino ist, sozusagen erst das Kino sozusagen gibt uns die Chance, empathisch zu werden. Und genau in dem Moment, wo sie versucht, zu ihm zu gehen, erschießt er sie. Und dann sind beide tot. Also ich weiß nicht, ob Tarantino es so klar hier macht, okay, Gewalt, die Gewalt, die hier gegenseitig an den Leuten ausgeübt wird, ist immer gleich richtig. Also ich finde, er lässt es schon auf eine gewisse Art und Weise offen. Auch wenn man nicht, wenn ich nicht leugnen würde, dass ich, wenn man, wenn ich sage, natürlich ist es irgendwie schon ja so eine Satisfaction zu sehen, wenn Hitler und Goebbels da weg mit den Maschinengewehren weggenatzt werden.
Hat schon ein bisschen was von Family Guy, so eine Minute lang werden sie quasi durch diese Kugeln durchsiebt. Aber ja,
ja.
Du, und wollte hinzufügen, dass es insgesamt alles vielleicht so ein bisschen nicht wie Tarantinos Rache oder Wiedergutmachung oder das auf keinen Fall, aber Rache an den Nazis, dass der Film nicht Rache an die Nazis ist, sondern dass der Film, also hier der Bastards-Film, irgendwie eine Rache daran ist, was die Nazis mit dem Propagandafilm, dem Medium Film angetan haben. Und zwar ja. Gar nicht mal unbedingt, dass sie komplett unbeeindruckend oder schlechte Filme oder sowas gemacht haben. Tarantino hat ja auch selbst irgendwie oft davon geredet, dass sie die Filme Leni Riefenstahl sehr gut fand, also zumindest beeindruckend, aber dass sie halt die Macht davon so missbraucht haben. Und das ist jetzt sein Racheakt, den er in der Film aufarbeitet, dass er das, was die Nazis dem Medium Film angetan haben, in diesem Film medial reflektiert und halt einfach zu Brei schießen lässt deswegen, was sie dem Medium, seinem geliebten Medium Film angetan haben.
Mhm. Ja, aber es ist halt wirklich auf eine ganz, ganz komische Art und Weise finde ich trotzdem, dass der Film, also ich habe bei diesem Film einfach nie das Gefühl, so 100% immer auf irgendeiner Seite zu stehen. Also ich bin einfach irgendwie bei dem Film immer in so einer Position, ich befinde mich bei diesem Film wirklich einfach in einer totalen Grauzone. Und das finde ich halt, ist die größte Leistung von Tarantino, dass er in so ein Thema und in so ein Setting Grautöne mit reingebracht hat, in eine Thematik, wo die meisten Filme es sich wahnsinnig einfach machen und einfach ja alles zur Seite wischen und sagen, ja nee, die Nazis waren alle böse. Und wir heutzutage haben damit überhaupt nichts mehr zu tun und wir haben aus unserer Vergangenheit gelernt und Tarantino sagt, ja nee, wir haben uns aus unserer Vergangenheit, aus der Vergangenheit ist nie gelernt, ist eigentlich wahrscheinlich bisher noch nie richtig gelernt worden und er praktisch bestraft auch die Nazis, die nach dem Krieg eben nicht bestraft wurden, sondern wo auch etliche Nazi-Funktionäre immer noch in hohen Positionen waren nach dem Krieg in Deutschland, wo du ja zum Beispiel letzte Woche auch den Film angesprochen hast, die Mörder sind unter uns, dass das, was in die Mörder sind unter uns kritisiert wird, macht Tarantino mit den Nazis hier, dass er sagt, nein, ich brandmarke diese Leute, die durch das Kino brandmarke ich die Leute, die damals nicht gebrandmarkt wurden, gerechtfertigterweise.
Das ist ein wahnsinnig spannender Punkt, der mir jetzt auch beim Rewatch irgendwie gar nicht mehr so präsent war im Vorhinein. Dass ja der Lander am Ende, den man für den durchlauchtesten Nazi von allen hält, also der hinter dieser Ideologie eigentlich komplett zu stehen scheint, sich am Ende 0,nix doch dem Opportunismus verschreibt und seine Ideologie eigentlich verkauft für halt ein schönes Plätzchen am Sonnenuntergang in Amerika. Das gefällt mir wahnsinnig gut, eben dadurch, dass diese Ebene, die du ansprichst, eröffnet wird. Und er ist vielleicht der eine, der am Ende noch gebrandmarkt ist, aber der nächste Nazi-Oberst oder so, den wir jetzt nicht im Film zu sehen kriegen, der wird halt nicht gebrandmarkt, sondern schafft es vielleicht, hat über die Jahre sich unterbringen können und Stück für Stück eine neue Existenz aufgebaut und was vielleicht in The Stranger von Orson Welles auch thematisiert wird. Nur mal eine Empfehlung nebenbei. Da schafft es nämlich auch ein hoher KZ-Aufseher, also auf jeden Fall ein großer Nazi schafft es, nach Amerika zu fliehen und sich dort halt Stück für Stück wieder in die Mitte der Gesellschaft zu sortieren. Und genau diesen Leuten setzt Tarantino seinen Stempel auf und sagt, in meiner Parallelwelt kriegen die ein Denkmal verpasst und kommen nicht ungeschindet davon. Wahnsinnig wichtiger und guter Punkt.
Ja, und vor allem, dass Tarantino letzten Endes ja auch das muss man auf jeden Fall mal ansprechen, ist insbesondere in dieser ersten Szene ja auch zeigt, weil Lander macht ja auch eine interessante Wandlung. Am Anfang ist er ja wahnsinnig stolz auf sein Spitznamen der Judenjäger und gegen Ende dementiert er den total und sagt, ja, nee, 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 also das, ich will diesen Namen überhaupt nicht. Das ist ein Name, der mir so angehaftet ist. Und Tarantino entlarvt ja sozusagen, dass Ideologie letzten Endes eigentlich auch nur eine Art Maske ist, die man sich anzieht, um in praktisch, die man sich in gewissen Lagen anzieht, aber auch wieder abziehen will, je nachdem, wie es einem gerade sozusagen in den Kram passt. Und er entlarvt es hier auf so eine gute Weise, dass das halt nie was ist, was irgendwie feststeht, sondern es ist halt immer nicht nur Menschen gemacht, sondern es ist halt auch immer in dem Rahmen zu sehen, dass es eigentlich immer nur darum geht, dass man sich genau die Ideologie anpasst, die einem gerade gesellschaftlich besser in den Kram passt. Und ich finde es so beeindruckend, dass Tarantino eben, was ich vorhin nämlich angesprochen habe, mit diesem Aspekt, dass Tarantino uns nicht aus der Falle lässt, dass Rassismus irgendwas ist, was wir schon hinter uns gelassen haben, ist nämlich diese erste Szene, wenn Christoph Waltz diesen Vergleich mit der Ratte und dem Eichhörnchen aufmacht. Ich finde, das ist so verdammt intelligent und clever, dass ich es immer wieder, wenn ich gucke, wirklich total gebannt bin, wie verdammt schlau Tarantino dann vielleicht wirklich einfach als Mensch ist. Also, wenn man Tarantino so in Interviews sieht, kann man eigentlich gar nicht glauben, dass dieser Typ, der immer die ganze Zeit so mega so auf ADHS immer rumschreit, dass der in der Lage ist, so unglaublich durchdachte und sau clevere Analogien zu finden. Weil ich finde einfach diese Idee zu sagen, dass Rassismus etwas ist, was wir gar nicht erklären können. Wir haben es einfach in unserer DNA drinne, ist so gemein und so, ja, zeigt einem so den Spiegel vor. Das fand ich einfach nur genial, das wollte ich echt nur mal sagen.
Er zeigt ja viel mehr in diesem Vergleich auf, dass es angelernt ist. Dass es halt weitergegeben wird, dass man die Ratte nur hasst, weil man von früher weiß, die soll was Schlechtes gemacht haben und dass man das halt so über die Generation fortträgt, diesen Gedanken. Und ja, wie triffig und punktiert er das schafft in diesem Beispiel, und das ist ja nur eins von vielen, ist auch wirklich wahnsinnig beeindruckend. Aber macht mir in diesem Film am meisten Spaß von Tarantino.
Ja, es ist bis halt... Natürlich sagt er auch, ja, Ratten haben die Beulenpest verbreitet. Das ist der Grund, warum man Ratten nicht mag. Es ist ja auch genau derselbe Grund, hanebüchenden Begründung, mit denen Nazis irgendwie begründet haben, warum Juden ins KZ gehören. Aber letzten Endes läuft es dann trotzdem darauf hinaus, dass er sagt, sie mögen die Ratte halt einfach trotzdem nicht. Selbst wenn wie eben bei der Ratte die Beulenpest schon seit Jahrhunderten weg ist, sie wissen zwar nicht warum, aber sie wissen, dass sie als Abstoßende finden. Und ich finde halt einfach, in Zeiten, wo immer nur gesagt wird, ja, wir sind die Guten, das sind die Bösen, Rassismus gibt es in dieser Welt nicht oder soll es in dieser Welt nicht geben. Man merkt es ja auch leider auch hier derweil in Deutschland, aber auch in etlichen anderen Ländern, der Schritt zurück ist nicht weit weg. Der Schritt zurück ist nicht weit weg. Es müssen leider nur die falschen Dinge passieren und schon sind die Leute ganz schnell wieder dabei, wieder bald das Vierte Reich auszurufen.
Ja, vielleicht sollten sich einfach viele Leute nochmal Inglourious Basterds ansehen. Das könnte vielleicht helfen.
Ja, das ist aber auch, denke ich, das, was Tarantino mit diesem Film auch beweist. Dass das Kino halt eben nie immer nur einfach nur Unterhaltung sein sollte, sondern dass das Kino uns halt auch wahnsinnig viel lehren kann, uns wahnsinnig viel beibringen kann und dass eben das Kino uns die Möglichkeit gibt, eben diese ganzen Zwischenräume überhaupt erstmal zu erfassen und uns dadurch automatisch zu, ja, wahrscheinlich intelligenteren und auch besseren Menschen macht.
Aber darin auch einfach wahnsinnig viel Spaß machen kann. Und das kommt ja nicht zu kurz bei Tarantino, dass er diese hohen, kunstvollen Themen zwar thematisiert, aber kein Hehl drum macht, dass Film halt immer noch letztendlich Unterhaltung ist, dass er eben nicht die Realität nachzeichnen kann, sondern dass es verdammt nochmal ein Unterhaltungsmedium ist. Und wenn er Bock darauf hat, am Ende 24.000 Kugeln in Hitler reinzurammen, dann ist das seine Kunst und seine Freiheit, die zu machen. Und die macht Spaß.
Ja, yeah, because it's so much fun, Jane. Kennst du das?
Auf jeden Fall sollte jeder mal sich reinziehen. Because it's so much fun. Ja, und das sieht man ja in den Glorious Bastards einfach auch wieder, dass es ihm darum geht, teilweise.
Ja, es ist wirklich der Hammer, so wie er da so für die Kraft und die Freiheit der Kunst plädiert. Aber ich hätte noch eine Frage, weil ich habe nämlich mal was gelesen. Tarantino hat in Bezug auf die Beziehung von Shoshana Dreyfus bzw. Emmanuel Mignot und Frederic Zoller gesagt, dass wenn die beiden sich an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit begegnet wären, wären sie ein Liebespaar geworden. Findest du, dass das in dem Film irgendwie an und für sich Sinn ergibt, oder ist für dich einfach klar, nee, Shoshana fand den Typen einfach schon die ganze Zeit beschissen und Frederik Zoll hat einfach noch nicht verstanden, dass sie ihn nicht will, oder würdest du sagen, zeitlich versetzt in einem anderen Rahmen hätten die beiden eine Chance gehabt?
Ich würde sagen, bei Steven Spielberg hätten sie eine Chance gehabt.
Oh Gott. Ja, vermutlich.
Ja, ich fand auch, dass man ja in einigen Szenen so ein bisschen Interesse bei ihr sieht. Also sie ist zumindest nicht komplett unbeeindruckt von der Bekanntheit und Berühmtheit zumindest dieser Person. Wir wissen natürlich, dass sie hauptsächlich wegen der Beziehung zu anderen größeren Nazis diese Beziehung auch fortsetzt, aber ich finde, man spürt so ein bisschen, dass sie sich auf jeden Fall beeindruckt ist und kann mir gut vorstellen, dass man das auch spannend inszeniert hätte oder haben, dass man das auch spannend inszenieren könnte, wie sie aus ihrer Perspektive jetzt mit diesem Nazi-Offizier zusammenkommen könnte. Und vielleicht finde ich es auch sogar ein Stück zu drüber, dass er sie am Ende während des Films in der Vorführung vergewaltigen muss, damit sie ihm die Kugel reinrammt oder versucht zu vergewaltigen.
Naja, Moment mal. Ach so, du meinst, dass er dann so völlig außer sich dann die Tür aufstößt und...
Eine Vergewaltigung wird jetzt natürlich noch nicht gezeigt, aber es wird auf jeden Fall gezeigt, dass er sich ihr nähern will, dass sie sagt, nee, geh weg, und er geht den Schritt noch weiter auf sie zu und beginnt aggressiv zu werden. Und erst dann kommt sie auf die Idee und sagt, ah, Moment, willst du nicht, sollen wir es nicht doch machen? Ich hol kurz was. Und er sagt, oh ja, dann bin ich dabei. Und dann greift sie ja zur Pistole.
Aber ist es da in der Szene nicht gerade so interessant zu sehen, dass er sagt ja vorher selber noch, er ist eigentlich mit dieser ganzen Ideologie eigentlich gar nicht so konform, und ihn macht es ja ziemlich fertig zu sehen, dass das hier als Heldentaten angesehen werden. Also er scheint ja nicht unbedingt jemand zu sein, der mit der Nazi-Ideologie übereinstimmt. Der ist halt so ein bisschen so, ja, dieser Jüngling, der halt so von diesen Nazis so hochgepusht wurde, aber eigentlich ist er da eher so ein bisschen reingerutscht. Und ich finde es ganz interessant, dass er, sobald sie ihn abweist, dass er von einer Sekunde auf die andere sofort wieder in diese Nazi-Rhetorik zurückfällt und dann auf einmal ganz stolz darüber redet, ja, die ganzen Leichen, die ich da getötet habe, die würden bezeugen, dass man mir nicht einfach Nein sagt und so weiter.
Und ja, ich glaube, da beantwortest du so ein bisschen deine Frage selbst. Er steht da schon hinter diesem Nazi-Ideologie. Nur heißt das ja nicht trotzdem, dass es eine für ihn traumatische Situation gewesen sein kann, die er jetzt irgendwie in dem Film nochmal sieht und deswegen, ja, die auf jeden Fall Namen hinterlassen hat. Aber er steht an sich trotzdem hinter, so habe ich das wahrgenommen.
Ich hätte es echt nicht so wahrgenommen. Ich habe es nämlich so wirklich so wahrgenommen, es ist einfach nur ein Moment der Schwäche, in dem er sich nicht anders zu helfen weiß, als sich dieser Rhetorik zu bedienen. Also ich meine, du kennst doch mit Sicherheit von den Ärzten das Lied Schrei nach Liebe.
Ja, sicher.
Ja, klar. Und da wird ja die Zeile von den Ärzten gedroppt, weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Oder wenn die Line kommt und deine Freundin hat niemals für dich Zeit und so. Also das ich habe das immer so empfunden, dass Tarantino sozusagen diesen Aspekt, dass dieser Rassismus und dieser Hang zum Faschismus auch immer nur sozusagen ein Zeichen der Schwäche ist, um sich hinter einem Mantel der vermeintlichen Stärke zu verstecken, indem er das sozusagen mit Hass und Gewalt versucht irgendwie zu überdecken, sein eigentlich vielleicht sogar wirklich gutes Herz, dem er merkt, dass er irgendwie anscheinend nicht weit kommt und er sich dann deswegen dieser Haltung bedienen muss. Also habe ich das immer empfunden. Ich habe es nie so empfunden, dass Frederik Zoller wirklich, wirklich hinter der Ideologie steht, sondern sich einfach nicht anders, keine andere Möglichkeit mehr sieht.
Ist auf jeden Fall ein valider Punkt, den du ansprichst, aber kann halt auch andersrum, glaube ich, gedeutet werden, dass er sich kurzer Zeit der Nazi-Ideologie befreit, um diesen Schmusversuch zu starten, Und nachdem er halt feststellt, dass das bei ihr nicht zieht, wieder zurück in seine normalen Denkschemen zurückgeht, einfach so als
Ich hab mal.
gescheiterter Anmachversuch. Aber ja, auf jeden Fall ein spannender Vergleich, den du auch mit dem, weil du Schiss vorm Schmusen hast, bist du ein Faschist, Spruch angebracht hast.
Ich hätte jetzt aber nochmal eine Frage an dich. Wir haben jetzt hier einheitlich darüber gelobt, wie geil und genial dieser Film ist. Ich hätte aber eine. Gibt es denn für dich an dem Film irgendeinen Punkt, der für dich irgendeinen Makel darstellt? Oder bist du ähnlich wie ich eigentlich ja fast rundum zufrieden?
Also ich sehe alles in allem den Film wahnsinnig gerne und stimme eigentlich dem letzten Satz dieses Films zu, wenn nämlich Brad Pitts Rolle sagt, That's my masterpiece, wo natürlich ein Metakommentar wieder in die Kamera gerichtet an den Zuschauer stattfindet. Ich halte diesen Film auch für ein absolutes Meisterwerk und habe eigentlich keine inhaltlichen Probleme. Höchstens, dass in der Version, die ich gesehen habe, nicht gesagt wird, that's my masterpiece, sondern das ist dein Meisterwerk auf Deutsch. Ich muss gestehen, ich habe den Film auf Netflix gesehen, demnach in der leider nur deutschen Fassung, die vielleicht habe ich das schon öfter mal anmerken lassen, der Originalversion leider ja nicht ebenbürtig ist. Leider geht gerade in diesem Film, wir haben es in einigen Stellen angesprochen, die Sprache wird viel thematisiert, es wird viel mit Sprachwechseln gearbeitet. Sprache ist ein Werkzeug der Macht und leider sind alle Dialoge des Englischen ins Deutsche synchronisiert worden und gerade wenn zwischen Sprachen hin und her gewechselt wird, geht da leider immer viel verloren. Ich muss an die Szene denken, kurz vorm Kino, wo der italienische Akzent von den Amerikanern nachgemacht wird. Also auf so vielen Ebenen wird hier Sprache verändert und leider auch sinnbefreit dadurch. Also nicht befreit, inhaltlich stark verändert. Und alleine Brad Pitts, ja, Akzent und Redensart, dieses tief amerikanische, wenn das einfach fehlt, dann ist dem Film eine andere tiefe Ebene so ein Stück weit verloren gegangen. Wobei ich halt auch sagen muss, es sind einige Filme, Gott sei Dank, wird nicht alles synchronisiert. Also einige Filmszenen halt, immer wenn Französisch gesprochen wird, bleibt es die O-Tonspur und das ist schon mal Gott sei Dank nicht synchronisiert worden.
Ja, da würde ich tatsächlich auch zu der DVD beziehungsweise sogar zur Blu-ray raten, weil auf der Blu-ray gibt es eine ganz wunderbare Version, nämlich die deutsch-englische Version, wo praktisch all die Passagen, die deutsch sind, die am Englischen untertitelt sind, nicht mehr untertitelt sind und halt dafür halt die englischen Passagen auf Deutsch untertitelt sind, aber halt nicht synchronisiert ist. Aber ich würde dem Film tatsächlich zwei Sachen vorwerfen. Und zwar, dass er wirklich zwei Momente hat, die einfach von dem, also im Original jetzt, die im Original absolut sprachlich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also wirklich gar keinen.
Ja, welche wären das?
Also erstmal die allererste Szene mit dem Milchbauern. Weil es ist ja ein gängiges Gerücht, dass Franzosen kein Englisch können. Und ich dieser Szene wirklich vorwerfen würde, weil sie im Original auf Englisch ist. Es für mich einfach absolut vorne und hinten keinen Sinn ergibt, warum Christoph Waltz mit einem französischen Milchbauern, der an der deutschen Grenze lebt, wo die Möglichkeit eigentlich nur bestehen kann, dass der eventuell ein bisschen Deutsch aufgeschnappt hat in der Zeit, aber wo zum Teufel soll der bitte Englisch hergenommen haben, außer dass Tarantino, welchen Sinn soll es haben, dass der jetzt Englisch spricht, außer dass Tarantino seinem Publikum nicht noch mehr Untertitel zumuten wollte? Und warum sollte ein deutscher Offizier einen französischen Milchbauern mit der Aussage bitten, in eine andere Sprache wechseln zu dürfen, zu sagen, ja, mein Französisch ist jetzt erschöpft, kann ich bitte ins Englische wechseln? Das ergibt vorne und hinten einfach überhaupt keinen Sinn, warum die in der Szene im Original Englisch sprechen. Also da würde ich sogar sagen, dass die deutsche Synchro nämlich sinnvoller, weil am Anfang vom Film schalte ich immer erstmal die deutsche Synchro, damit ich mir die erste Szene auf Deutsch angucken kann, weil sie einfach auf Englisch absolut vorne und hinten
Da
keinen
muss
Sinn
ich
macht.
dir sowas von zustimmen. Das ist mir natürlich jetzt nicht aufgefallen, nicht so stark. Ich hätte jetzt gedacht, die hätten diese Szene auf Deutsch gedreht im Original.
Nee, die ist im Original auf Englisch und dann gibt es noch eine Szene, die absolut keinen Sinn ergibt. Und zwar, wenn Shoshana dreht ja für die Nazis so einen kleinen Clip, kurz bevor sie das Kino anzündet, wo sie denen halt sagt, wie du schon gesagt hast, hier guckt in das Gesicht der Jüdin, die euch jetzt umbringen wird. Und sie macht das halt im Original auch auf Englisch. Und was für einen Sinn ergibt das bitte? Erstens, dass erneut eine Französin Englisch kann, obwohl ihr Land von Nazis besetzt ist. Zweitens, warum zum Teufel sollte sie für deutsche Generäle, die wahrscheinlich zu 90% alle kein Englisch können, warum sollte sie den Clip auf Englisch aufnehmen?
Ja, das, okay. Das sind alles Punkte, die ich jetzt natürlich aus meiner Warte gar nicht wahrnehmen konnte. Natürlich kritisiert, ey, das, die deutsche Version ist kacke. Aber vielleicht sprichst du da was Wichtiges an, dass es teilweise mit der Synchronisation ein paar Szenen mehr Sinn gewinnen. Scheint ja so zu sein.
Ja, absolut. Aber ich meine, man muss ja aber auch tatsächlich dazu sagen, also um das Ganze dann vielleicht mal noch für Sorge zu bringen, aber ich würde es gerne nochmal kurz ansprechen, weil es halt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal des Films ist, ist halt wirklich eine Besetzung zu sehen, wo ich mir denke, wie so eine Besetzung kann eigentlich nur ein Quentin Tarantino zusammenbekommen, weil den Schneid zu haben und den Mut in Zeiten, wo jeder verdammte Film einfach querbeet die Leute irgendwie castet und sie dann und ihnen dann irgendwelche Nationalitäten einfach aufbrummt, Tarantino zu sehen, der sich den Aufwand macht, alle Schauspieler ihrer Nationalität nachzucasten, ist halt wirklich einfach unfassbar, weil du dann wirklich einen Cast zusammenbekommst, der einfach von vorne bis hinten einfach genial ist, obwohl er teilweise einfach völlig abstrus gecastet ist. Ich meine, Til Schweiger und Mike Myers zu besetzen, ist schon gewagt, aber es funktioniert einfach jede verdammte Rolle.
Jeder ist on point, ja, und das ist natürlich ein ganz großer Luxus, den sich nur ein Regisseur mit einem solchen Budget und Namen erlauben kann, ne? Also jeder will mit Tarantino drehen und in diesem Film kriegt er jeden vor die Kamera, den er haben will. Auch ganz
Und vor
hervorragend Eli Roth als der Bärenjude, wie er ja genannt wird, übertrieben. Also ich glaube, er hat den coolsten Badass-Auftritt im Film noch besser als später, wenn Hitler zersiebt wird, also wenn er mit seiner Baseball-Einlage erstmal übelst Präsenz zeigt, ist einfach wahnsinnig on point die Cast-Entscheidung. Eli Roth ist ja auch selbst Regisseur von ein paar Filmen, von ein paar Horrorfilmen und als Fun Fact vielleicht noch, er hat auch Regie gedreht in dem Film Der Stolz der Nation, der am Ende auf der Kinowand zu sehen ist.
Es ist, also es ist wirklich ein wirklich genialer, genial durchgewürfelter Cast, wo ich auch immer wieder denke, was für ein unfassbarer Aufwand muss das sein, in einer anderen Sprache trotzdem deine Dialogkraft nicht zu verlieren und deinen Schauspielern das halt auch alles so zu vermitteln, dass es das am Ende so passt, wie es halt eben passt, weil gerade das, weil sich halt immer wieder zeigt, Tarantino ist halt auch einfach ein Regisseur und dafür schätze ich ihn, glaube ich, am allermeisten, dass er seine Schauspieler immer castet. Mit dem Hintergedanken, ich möchte, dass jeder meiner Schauspieler auch wirklich die Chance hat zu glänzen. Also er castet nie irgendeinen Schauspieler einfach nur, damit er da ist, sondern er gibt wirklich jedem Schauspieler mindestens eine Szene, wo er wirklich zeigen kann, was er drauf hat.
Ja, die Töchter des Milchbauers haben mich wahnsinnig beeindruckt. Die jetzt vielleicht nicht. Aber gut.
Ja, die jetzt nicht unbedingt, aber
Ich weiß, was du meinst. Jeder kriegt seine Momente und darf einfach zu Glanztaten aufspielen, was sie dann am Ende aufgrund des Ausnahmeregisseurs halt auch tatsächlich tun.
Und bei begleitet mit einem fantastischen Ennio Morricone Soundtrack, by the way.
Den wir jetzt ganz außen vor gelassen haben, aber für mich natürlich auch einer der Hauptgründe, also ja doch, wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe ist, warum das Ganze so verdammt stimmig ist. Um vielleicht mal Richtung Fazit zu kommen. Ich habe gerade eben schon angesprochen, in der letzten Szene sagte er, es ist That's my masterpiece oder That's your masterpiece, ich weiß es nicht mehr genau.
Nee, I think this might be my
Ja, okay,
masterpiece.
danke für die Korrektur. Und da kann ich ihm eigentlich nur zustimmen. Und er scheut sich halt, wie es in dieser Szene deutlich wird, auch nicht davor, seinen Film als einen solchen zu präsentieren. Das wird in der letzten Szene, die ich angesprochen habe, deutlich. Und in der ersten Szene, wenn er nämlich die ganz großen Bilder erstmal zeigt, wenn er das Ganze als Once Upon a Time markiert, also als Märchen erstmal diese Situation einläutet, dann aber auch dieses Märchenland zeigt, dieses wunderschöne Frankreich mit großen Wiesen und dann einfach zu Morricones Version für Elise einsteigt. Das sind für mich ganz, ganz große Bilder, die einfach nach Masterpiece schreien und Tarantino scheut sich einfach nicht davor, zu sagen, das wird jetzt eins und liefert dann aber tatsächlich auch ab. Ich liebe diese erste Szene, es ist für mich eine der allerbesten Auftaktszenen also aller Filme, also aller Zeiten so. Da fehlt mir einfach nichts. Ich bin wirklich an jedem, also jedes Wort sitzt, jedes Wort hat einen Sinn. Und vielleicht wird nicht jedes Wort zielführend die Handlung irgendwie vorantreiben, aber das brauchen wir bei Tarantino auch nicht, denn er hat Charaktere, die sich von Anfang bis zum Ende lebendig anfühlen und diese Lebendigkeit lässt er auch einfach mal ausleben. Manche Szenen dauern vielleicht ein bisschen zu lange, manche Szenen fragt man sich, okay, wann willst du wegschneiden? Aber nein, er bleibt drauf, er lässt seine Charaktere einfach leben, er lässt sie atmen und verfällt deswegen absolut nicht in so eine klassische Hollywood-Struktur, wie ich sie einfach nicht mehr gerne sehe. Wir sehen keine Heldenreise, sondern wir sehen 5 Episoden, wir sehen fast 5 eigene Kurzfilme. Jeder könnte quasi für sich stehen, die allerdings doch perfekt ineinander übergreifen, da allerdings keine klassische Dramaturgie beinhalten, sondern einfach ja für sich einen krassen Spannungsbogen haben und in Perfektion, es sitzt einfach alles. Und das verbunden mit dieser alternativen Realität, die hier aufmacht, mit diesen ganzen Gedanken des Metakinos, mit dem Anspruch, den er an seine Kunst stellt, den er an Kunst an allgemein stellt und mit dem Hass, den er Faschisten auch entgegenwirft, kann ich mich so stark in diesem Film fallen lassen, bin jede Sekunde gebannt und selbst wenn ich den Film halb besoffen und nichts anmachen würde, ich könnte die nächsten 3 Stunden nicht pennen, weil ich diesen Film gespannt sehen muss, weil er einfach so wahnsinnig einnehmend und fesselnd ist. Das ist auf jeden Fall meine Meinung.
Ja, gut, ich kann dem eigentlich echt wenig hinzufügen. Also, Inglourious Basterds hat sich jetzt bei dem Rewatch nochmal als das erwiesen, als was ich in Erinnerung hatte. Und der war sogar noch besser als in meiner Erinnerung. Ein Film, der wächst, ein absolutes, ja, Glanzstück. Also für mich auch wirklich easily ein Top 10 Film ever. Und ich kann halt einfach Tarantino gar nicht genug loben für das, was er hier geleistet hat. So eine klare und geniale Bildsprache für so ein komplexes Thema zu finden, dieses Thema auch wirklich bis ins letzte Detail so unglaublich gekonnt auszuarbeiten und wirklich sich dann nicht davor zu scheuen, den Zuschauer wirklich auch mit schweren Fragen zurückzulassen und nicht auf alles nur Antworten zu geben, sondern wirklich auch mal den Zuschauer zu zwingen, wirklich sich mal zu positionieren. Aber dass er sich halt eben auch selber positioniert und ganz klar sagt, ja, Faschismus, Rassismus, das ist scheiße und das muss in die Luft gesprengt werden. Ist halt einfach, da passt einfach die Mischung. Die Schauspieler sind genial. Der Plot ist fantastisch geschrieben. Die Dialoge sind wirklich, das gehören zu den besten, die je geschrieben wurden. Und Tarantino übertrifft sich hier halt einfach selbst, weil er all die Stärken, die man früher noch so ein bisschen belächelt hat, mittlerweile wirklich auf ein Meisterwerk-Level gehoben hat. Und dass der Film ursprünglich mal Once Upon a Time in a Nazi-Occupied Germany hier heißen sollte, da ist ja relativ klar, die Referenz geht Richtung Sergio Leone und seine Once Upon a Time in America und Once Upon a Time in the West Filme. Und ich kann wirklich bedenkenlos sagen, dass Tarantino auf dem Niveau ganz locker mitspielen kann mit seinen Werken, weil das ist, glaube ich, eine seiner größten Leistungen. Er ist jemand, der referenziert viel, aber er labert halt eben nicht nur, sondern er hat auch wirklich was zu sagen.
Unterschreibe ich so auf jeden Fall. Ja gut, es hat mir Spaß gemacht, mir Inglourious Basterds nochmal anzusehen und ihn nochmal vielleicht aus einer analytischeren Perspektive zu betrachten als seinerzeit, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wir haben ein paar gute Punkte herausgestellt, wie ich finde, und würde sagen, Projekt Chaos sagt Ciao.
Ciao.